So schön, euch zu sehen. Ich bin der Pastor Friedl und darf da einer von zwei Pastoren sein. Und möchte euch jetzt mitnehmen ins Leben von William Bunz. Wer hat denn das Buch schon gelesen? Der Bibelraucher. Schön hochheben, damit man es sieht. Ja, nicht so viel. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mehr erwartet. Leider hat der William, der andere ist in Rüthigen. Am Freitagabend hat er in Bauma ein Meeting gehabt und er hat alle Bücher verkauft und er hat alle Schriften verkauft und er ist richtig ausgeschossen hier hergekommen. Begrüßt mit mir zusammen den Willem. Komm doch, sei so lieb. Ich habe gedacht, er reist ein bisschen von weit her, aber er ist knapp über der Grenze. Und er wird Hochdeutsch reden, das heisst Schwäbisch. Und ich hoffe, ihr versteht ihn. Und sonst musst du ein bisschen höher reden, wenn es irgendwie geht. Sein Leben ist eine Geschichte, die man wie nicht schreiben kann. Nur das echte Leben kann so eine Geschichte schreiben. Und was mich fasziniert ist, auch wenn der Start ins Leben manchmal sehr schwierig ist, wenn du Jesus begegnest, ändert sich diese Dinge. Und wir haben heute Morgen das Vorrecht, ein lebendes Beispiel vor unseren Augen zu haben. Und wir werden hören von seinem Leben und von seiner Geschichte. Und ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, dass das direkt unsere Herzen trifft. Ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass wir verstehen, nicht nur eine Geschichte, sondern dein Werk. So freue ich mich, Wilhelm, dass du da...
Ich bin auch ein König.
Das ist so. Und heiße dich willkommen und bin gespannt, was der Herr dir aufs Herz gegeben hat.
Du wolltest was vorlesen?
Ja, genau. Ich habe es ja hier.
Ich helfe.
Danke. Er hat mir den Auftrag gegeben, ein Bibelwort zu lesen. Und das soll auch Grundlage sein von dem, was wir hören. Im Johannesevangelium, Kapitel 8, lesen wir von dieser Frau am Jakobsbrunnen. Ehebrecherin. Ja, stimmt. Danke. Am nächsten Morgen war er wieder früh im Tempelhof. Und das ganze Volk kam zu ihm. Da setzte er sich hin und fing an, sie zu unterrichten. Und mittendrin zerrten die Theologen und die Pharisäer eine Frau, die sie gerade beim Ehebruch ertappt hatten. Und sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau ist soeben vom Ehebruch erwischt worden. Mose hat uns im Gesetzbuch das Gebot gegeben, solche Frauen durch die Steinigung zu töten. Und du, was sagst du dazu? Da sagten sie, um Jesus eine Falle zu stellen. Denn sie wollten einen Grund finden, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb etwas mit den Fingern auf die Erde. Doch sie stürmten weiter mit Fragen auf ihn ein. Und da sagte Jesus zu ihnen: Der von euch, der noch nie etwas Falsches getan hat, etwas, das gegen Gottes Gesetz ist, der soll als Erster ein Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb etwas auf den Boden. Als sie das gehört hatten, gingen sie einer nach dem anderen fort. Dabei entfernten sich die Ältesten zuerst. So blieb die Frau schließlich alleine in der Mitte übrig. Und da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie alle? Hat keiner das Unheil oder das Urteil an dir vollstreckt? Und sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Nun geh nach Hause und lebe von nun an nicht mehr gegen Gottes Willen. Amen.
Dankeschön.
Bitte schön, gern gemacht.
Guten Morgen, grüezi miteinander. Ich grüße auch unsere thailändischen Besucher, Sawadika, Sabai Mai. Ihr Lieben, ich freue mich so, dass ich hier sein darf. Wisst ihr, ich habe mir eines angewöhnt, verschiedene Sprachen zu lernen, was die Begrüßung anbelangt. Und so fühlt sich jede Nation herzlich willkommen. Das Thema ist ganz kurz. Ich frage dich und lass es dir im Kopf herumgehen. Wirfst du den ersten Stein? Fragezeichen. Ihr Lieben, der Herr ist treu. Stell dich mal vor, jetzt muss ich hier nach Wetzikon kommen, um einen Mann wiederzusehen, den ich schon über 50 Jahre nicht mehr gesehen habe. Und der kennt mich noch als alter Willi. Wow. Andreas, ich grüße dich, gell? Mein Freund, ich grüße dich. Heute sind wir auf der gleichen Seite. Ich freue mich. Ihr Lieben, ich war jetzt in Baumen. Bauma, und der Herr hat mächtiglich gesegnet. Heute Morgen will ich ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, aber die Grundlage soll sein, die Geschichte von der Ehebrecherin. Wisst ihr, als Jesus unterwegs war, die Pharisäer waren immer nur mit einem beschäftigt. Wie können wir diesem Jesus eine Falle stellen? Und als nun sie diese Frau erwischt haben beim Ehebruch, jetzt haben wir diesen Jesus. Egal, was er jetzt antwortet, er tritt in die Falle rein. Wenn jetzt Jesus sagt: Oh, ihr Pharisäer, habt doch Erbarmen mit dieser Frau. Dann hätten sie sagen können: Und das will der Messias sein und redet gegen das Gesetz Mose. Hätte aber Jesus gesagt: Jawohl, nimm den Stein, schmeiß ihn auf die Frau. Dann hätten sie sagen können: Jesus, was willst du überhaupt? Du bestätigst doch, dass wir die Hüter des Gesetzes sind. Egal wie Jesus geantwortet hätte, er hätte sich in die Falle begeben. Ihr Lieben, und so ist es auch in unserem Leben. Wisst ihr, das Schlimme ist, ich komme ja aus der Welt. Ich komme ja aus einem Ganoven-Milieu, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und was mir auffällt, ist, im Ganoven-Milieu ist ein Vertrauen da, was es unter den Gotteskindern nicht gibt. Ihr Lieben, das Erste, nachdem ich mich bekehrt hatte, hat es geheißen: Du darfst dieses nicht mehr, du darfst jenes nicht mehr und das macht man nicht und das macht man nicht. Aber zu Jesus dürfen wir kommen, wie wir sind. Mit all unseren Fehlern, mit all unseren Gebundenheiten und so weiter. Aber ihr Lieben, bei Jesus bleiben wir nicht, wie wir sind. Und wir müssen es dem Herrn überlassen, dass er die Menschen verändert. Wir können doch kein Huhn lebendig rupfen. Zunächst muss doch der alte Mensch absterben. Und deswegen beten wir lieber und tun weniger die anderen gängeln und ermahnen. Ich liebe es, Jesus Christus groß zu machen. Ich liebe es. Wisst ihr, mein Start ins Leben war anders wie bei dir. Mein Start ins Leben war, dass meine Mutter beschlossen hat: Ich will dieses Kind nicht haben. Ich werde dieses Kind aussetzen. Aussetzen bedeutet, versteht ihr mich alle? weil schon schwätze Schwäbisch. Ach so, ja, ich musste noch was sagen. Gottes schönste Gabe ist der Schwabe. Ja, ja, ihr Lieben. Damals in Ulm-Wieblingen, wir hatten früher so große Felder. Und meine Mutter hat mich in den Kinderwagen gesetzt, hat mich rausgefahren auf die Felder und hat mich irgendwo in so einen Feldgraben gelegt und fuhr mit dem leeren Kinderwagen weiter. Meine Mutter wollte, dass ich sterbe. Aber es gab einen lebendigen Gott im Himmel. Und der hat damals schon beschlossen, und ich will, dass dieser Wilhelm lebt. Ihr Lieben, nachdem ich gläubig war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es eine Mutter gibt, die ihr Kind aussetzt. Hast du Kinder? Könntet ihr euch vorstellen, das Kind einfach wegzuwerfen wie Gammelfleisch? Ich sagte, Herr, gibt's denn sowas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mama das macht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, hat mein Vater mir irgendeine Geschichte erzählt, die gar nicht stimmt? Wisst ihr, und das Schöne ist, und es gilt für die Leute, wo gläubig sind, schon 50 Jahre oder 100 Jahre, und es gibt für Leute, die sich erst heute noch bekehren werden. Ich glaube daran, dass heute Menschen ihr Leben Jesus geben. Ich sag's euch, ihr Lieben, ich glaube dran. Wisst ihr, wenn ich Antworten vom Herrn brauche, dann gehe ich ins Wort. Was, wie heißt da, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich brauche von dir eine Bestätigung. Ist es wahr, dass meine Mama mich ausgesetzt hat auf dem Feld? Und ich schlag einfach die Bibel so auf. Wusch, der soll gelten. Und ich schlag auf Hesekiel Kapitel 16 ab Vers 4. Ihr Lieben, und meine Frage war an den lebendigen Gott, wie war denn das bei meiner Geburt? Und weißt du, wie es losgeht? Bei deiner Geburt war es so. Ich sag euch, mir hat's hier, der Schwabe sagt, der Schalter ausgefegt. Dachte, wie gründlich ist der lebendige Gott, wenn wir an ihn Fragen haben. Ich sag's euch mal sinngemäß. Als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben. Man hat dich nicht in Wasser gebadet. Man hat dich nicht in Windeln gewickelt, sondern du wurdest achtlos aufs Feld geworfen. Und nicht der lebendige Gott ging an dir vorüber. Und ich sah dich in deinem Blute liegen. So verachtet war dein Leben. Und ich sprach zu dir, und dann habe ich meinen Namen eingesetzt, und ich sprach zu dir, Wilhelm, du sollst leben. Dass ich heute hier stehe, ist nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern es ist beschlossene Sache gewesen im Himmel, schon lange bevor ich geboren war. Der Wilhelm soll leben, weil das wird ein Werkzeug für mich und die Gnade Jesu. Das ist der Grund. Ich sag's euch ehrlich, ihr Lieben, ich bin nicht hier, weil ich so ein toller Typ bin. Und ich bin auch nicht hier, um zu zeigen, was hab ich doch alles so schlimme Dinge gemacht. Sondern ich bin nur aus einem Grunde hier. Ich will euch mitteilen, den Gläubigen wie auch den Ungläubigen, es gibt für den lebendigen Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Eieieiei. Die Ärzte stellten fest, dass ich geistig behindert bin. Hier ist das erste Mal im Gottesdienst, dass hier jemand predigt, der geistig behindert ist. Ich habe das schriftlich. Der Junge wird nie heiraten. Der Junge wird nie zur Schule gehen können. Der Junge ist nicht lebenstüchtig. Wir müssen den Jungen in ein Heim tun für geistig behinderte Kinder. Ihr Lieben, mein Vater ist gläubig. Und so einige, ein Jahr, zwei Jahre vor seinem Tod, saß ich mit meinem Papa zusammen. Ich lieb den alten Kerl, gell? Da saß ich mit meinem Papa zusammen und dann sagte mir mein Vater, weißt du, Helme, Zu mir sagt er, mein Helme. Ich sag's mal zuerst auf Schwäbisch. Und dann sage ich auf Deutsch, okay? Wo ist Helme? Wenn ich gewusst hätte, was mir durch dich für eine Hölle erlebt, ich selber hätte dir bei der Geburt den Hals umdreht. Ich übersetze es, wenn ich gewusst hätte, was wir als Familie für eine Hölle mit dir durchleben, ich persönlich hätte dir, damals war ich noch nicht gläubig, bei der Geburt den Hals umgedreht. Ich war irgendwann mal im Heim, bei Pforzheim. Familie hat mich nie besucht. Und auf einmal heißt's, Wilhelm, du hast Besuch. Und ich denke mir, wer besucht mich? Ja, vielleicht ein Psycholog oder ein Psychotherapeut oder irgend so eine Tussi vom Jugendamt. Und ich komme im Besuchraum rein, steht die jüngere Frau da. Ich denke, ist ja wieder so eine vom Jugendamt. Und dann macht die den Mund auf. Hallo Helme. Ich denke, wie spricht denn die? Hallo Helme, grüß dich. Weißt du, wer ich bin? Ich bin deine leibliche Mutter. Könnt ihr euch denken, was mir in Sekunden durchs Hirn geht? Wenn ich meinen Vater fragte nach meiner leiblichen Mutter, deine Mutter war eine Schlampe, deine Mutter war eine Hure und es wäre besser gewesen, du wärst damals auf dem Feld verreckt. Und jetzt steht die Frau da. Ich habe gedacht, die ist gekommen, um mich aus dem Heim rauszuholen. Endlich habe ich eine Mama, die mich auch lieb hat. Ist es wichtig, dass Eltern Kinder lieben? Ich habe mich so nach Liebe gesehnt. Kennt ihr das? Engele flieh, kennt ihr das? Nein, das kennt ihr nicht, das weiß ich, weil ich habe das schon mal in der Schweiz gesagt. Da war ich auch in der Schweiz, habe von Engele flieh geredet. Und da sagt der Veranstalter, oh Wilhelm, entschuldigen Sie bitte, aber das können wir nicht. Und dann habe ich es ihm demonstriert. Ja, das kennen wir. Ja, wie heißt denn bei euch? Ha, ja, mit den Kindern, Papa, Mama, 1, 2, 3, upsala. Kennt ihr das? Das kennt ihr, gell? 1, 2, 3, upsala. Hat mit mir kein Mensch gemacht. Und wenn ich sowas gesehen habe, dann habe ich in die Kinder reingetreten. Nicht, weil ich böse war auf die Kinder. Ich war eifersüchtig. Ihr Lieben, mein Leben ging so lange weiter, bis ich irgendwann mal in Österreich 5 Jahre verschärften Kerker bekam, weil durch mich ein Polizist ums Leben kam. Sein Kollege saß ein Leben lang im Rollstuhl. Nach 2,5 Jahren wurde ich abgeschoben nach Deutschland. Andreas, das war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Wurde ich abgeschoben nach Deutschland und in Ulm wusste keiner, dass der Sohn von Wilhelm Bunz wieder da ist. Die dachten alle, auch der arme Junge, der ist irgendwo im Heim. Und ach, ist das ein armes Geschöpf. Keiner wusste, dass ich wieder da bin. Mein Vater war gläubig inzwischen. Mein Vater ging damals in eine, kennt ihr Methodistenkirche? Der ging damals in eine Methodistenkirche. Er durfte manchmal predigen, er durfte manches Mal Bibelstunden halten, er war der Leiter vom Männerkreis. Von mir wusste niemand was. Und auf einmal kommt groß in der Zeit, wisst ihr, in Ulm ist es so, die Väter geben den Erstgeborenen immer ihren Vornamen. Also mein Vater heißt auch Wilhelm Bunz. Und auf einmal kommt groß in der Zeit und gesucht wird Wilhelm Bunz. Und alle dachten, es war mein Vater. Da hat doch der am Sonntag gepredigt über die 10 Gebote. Der hat gepredigt, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Und dann macht der am Montag einen Bankraub. In der Bibelstunde hat man den 1. Korintherbrief durchgenommen. Man ist bei 1. Korinther Kapitel 13. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe lässt sich nicht erbittern und so weiter. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Und in der gleichen Nacht stirbt ein Mensch durch seine Hand. Mein Vater wurde von allen Ämtern enthoben. Er sagte niemandem, Das war mein Sohn. Ich bin nach Hamburg geflohen, nach St. Pauli. Wisst ihr, St. Pauli, da leben Ganoven. Und die Ganoven verraten einander nicht. Nach 3 Monaten hat mich eine Bardame erkannt, hat Polizei gerufen, weil es waren 5.000 Mark Belohnung ausgesetzt. Es gab eine Schießerei, ich wurde ins Bein getroffen, konnte nicht mehr fliehen. Und sie brachten mich sofort von Hamburg nach Stuttgart-Stammheim. Wer kennt Stuttgart-Stammheim? Hä? Du kennst? Hä? Kennst du's? Wie lange bist du gesessen? Wisst ihr, aber Stuttgart-Stammheim war ich deswegen, weil ich war in U-Haft und ich wartete auf meinen Prozess. Ich bekam damals 14 Jahre und anschließend die Sicherheitsverwahrung. Ich sag's nur bruchstückhaft. Mir ging's wie dieser Ehebrecherin. Die Ehebrecherin wusste noch nichts von Jesus. Ich wundere mich sowieso, wenn die Frau beim Ehebruch erwischt wurde, wo war der Mann? Wo war der Mann? Mein Vater war gläubig. Mein Vater sagte immer, die Bibel ist Gottes Wort. Wer ist Gott? Andreas, du hast mir das auch immer wieder gesagt. Wer ist Gott? Ich bin mein eigener Gott. Und ich glaube, ich muss mal dem Gott zeigen, wer der Wille ist. Der kennt mich noch gar nicht. Dann bin ich zum Pfarrer und sage, Pfarrer, ich hätte gerne eine Bibel. Hat der sich gefreut? Boah, der Wille will eine Bibel haben. Vielleicht will der sich ändern. Und dann will der mir so eine kleine Bibel andrehen vom Gideonbund. Und nebendran liegt eine Luther 1912 Studienausgabe. Die wollte ich haben, er gab sie mir. Immer wenn ich in die Arrestzelle kam, habe ich die Bibel mitgenommen. Aber nicht, um die Bibel zu studieren, sondern ich wollte Gott eine auswischen. Ich habe Tabak mitgenommen. Obwohl, es gibt ja Zigarettenpapier. Aber nein, ich wollte die Bibel rauchen. Habe die erste Seite rausgerissen, sei Gott, jetzt schau mal, was ich mit deinem Wort mache. Habe ich dann gelesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde war wüst und leer und der Geist schwebt über den Wassern. Habe aus dem Blatt 4 Teile gemacht, voller Hohn, und habe die ersten 4 Zigaretten gedreht. Und im Laufe von 7, 8, 9 Jahren habe ich das komplett Alte Testament zuerst voller Hohn gelesen und dann geraucht. Wisst ihr, es gibt so viele Leute, die sagen, wie kann das sein, auch im alten Bund gibt es so kostbare Bibelstellen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, kennt ihr die Stelle? So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Oh, gestern hatten wir es mit Internet und Telefonnummern, gell? Und da sind wir lang da gesessen. Habt ihr gewusst, dass auch in der Bibel direkte Telefonnummern sind, wo wir direkt Verbindung bekommen zum lebendigen Gott? Ich sage euch mal die 2 Nummern. Die eine Nummer ist die 50 14 15 und die andere Nummer ist die 333. Psalm 50, Vers 14 und 15 heißt: Opfere Gott Dank, ist wichtig. Bezahle dem Herrn deine Gelübde und rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Ist die erste Aufforderung heute an dich. Ruf ihn an in deiner Not. Die andere Nummer ist die 333. Da gab es mal einen Schlagersänger in Deutschland. Der hieß Graham Bonney. Kennt ihr den noch? Und der hat ein Lied gesungen. Der wusste gar nicht, was er singt. Der sang, will it right, right, right auf dem Telefon. Will it right, right, right und da bin ich schon. Jeremia 33, Vers 3. Ruf mich an in der Not und ich werde dir antworten. Ich will, dass du das heute mit nach Hause nimmst. In dem Moment, wenn du aufrichtigen Herzens den Herrn anrufst, er wird dir antworten. Hundertprozentig. Ich fordere dich raus. Rufe ihn an in der Not. Und er wird dir antworten und er wird dir Dinge zeigen, von denen du bisher noch nie was geahnt hast. Ich war in Südafrika. Und wir sollten von der Bibelschule nach Kapstadt fahren, von Pretoria. zu einem Gottesdienst sind so ca. 2000 Kilometer. Wir beklagen uns schon bei 100 Kilometer, gell? Und unterwegs sagt der Bibelschullehrer, Willi, ich habe so den Eindruck, du solltest heute die Einleitung machen. Sei Johnny, und ich habe den Eindruck, das mache ich nicht. Immer wieder hat er immer wieder mir Mut gemacht. Sei, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Habe noch nie offen geredet vor Leuten. Kurz vor Kapstadt sagt er, du, ich glaube, das ist Gottes Wille, dass du das machst. Dann sage ich, du, wenn es Gottes Wille ist, dann probiere ich es. Zur gleichen Zeit ist eine Frau in Kapstadt, die lädt seit 30 Jahren ihren Mann ein zum Gottesdienst. Der kommt nie mit, der will nichts wissen vom Glauben. Und dann sagt sie, du, jetzt kommen Bibelschüler aus Europa. Du kommst doch auch von Europa. Vielleicht ist einer dabei, der deine Muttersprache spricht. Willst du nicht einmal mitkommen? Und sagt er, pass auf, du sagst doch immer, wenn wir eine Bestätigung brauchen von Jesus, dann gibt er uns die Bestätigung. Sagt sie, ja, mein Mann. Okay, ich gehe mit. Der Erste, und das ist in Südafrika, gell? Der Erste, der auf die Bühne kommt, der muss auf Deutsch sprechen. Und weil ich aus Stuttgart komme, Schwäbisch. Dann glaube ich, dass Jesus lebt. Ich sage, ich bin mit wackeligen Knien auf die Bühne. Die hatten so ein gläsernes Pult und ich stand da. Und da habe ich nur gesagt, der saß ziemlich vorne, da habe ich nur gesagt, es war uns egal, was ich sagen soll. Ich habe in meinem Leben noch nie vor so einem Haufen Leuten geschwätzt. Und der Mann hat geguckt. Und der Mann hat geguckt, ihr Lieben, der Mann hat sich bekehrt. Der Mann hat sein Leben Jesus gegeben und ist heute Gemeindeleiter von einer kleinen Gemeinde von 10.000 Leuten. Ist das schön? Ist das schön? Ist das nicht wunderbar? Eine andere Geschichte. Ich war im Schwäbischen unterwegs, war bei einem Freund, da sagt er, du, seit 10 Jahren besuche ich einen Mann, der hat eine ähnliche Geschichte wie du. Auch Ganove, Bankräuber und so weiter. Aber weißt du, der versteht nicht, der ist Alkoholiker, der versteht nicht, dass er Jesus braucht. Sag, komm, wir besuchen ihn mal. Wo der mich sieht, du, der ist mir entgegengelaufen im Dauerlauf, weil er hat mein Buch gelesen, hat mich, du besuchst mich. Der hat ein Wohnzimmer von 12 Quadratmetern, von 6 Quadratmeter Bierkästen. Da sind wir drin gesessen. Und dann sagt er zu mir, Willi, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Du weißt, ich war auch Ganove. Du weißt, ich habe auch Bankraub und so weiter begangen, aber so schlimm wie du war ich noch nie. Sei Dankeschön. Aber wie kommt es, dass du so fröhlich sein kannst? Ich, einfach die Freude fehlt mir. Wie geht es bei dir? Und dann sagst du, ich habe irgendwann mal gemerkt, ich komme an Jesus nicht vorbei und habe mein Leben Jesus gegeben. Ja, was hast du da gemacht? Wisst ihr, durch einen Alkohol musst du ganz einfach mit ihm reden. Und dann sag ich, weißt du, da gibt es ein Wort in der Bibel, da heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut, weil die Herzenstüre hat nur innen eine Türklinke, außen nicht. Und habe ich meine Herzenstüre aufgemacht und habe Jesus eingeladen, hereinzukommen. Dann haben wir wieder über uns alten Fälle gesprochen. Sagt er, mit dir bin ich noch nicht fertig. Ja, und wann kann man das machen? Sag du, das kannst du in 5 Jahren machen, das kannst du in 2 Jahren machen, das kannst du heute Abend machen, das kannst du auch jetzt machen. Ja, was muss ich da tun? Sag ich, sag doch Jesus genauso, wie du es auf dem Herzen hast. Du musst keine Worte wählen. Willi, kannst du das für mich machen? Sag ich, nein. Das ist eine Sache zwischen Jesus und dir. Und ihr Lieben, und dann macht er den Mund auf. Ich will euch das nur die Geschichte erzählen, deswegen, damit ihr merkt, wie Jesus eingreift. Und dann macht er den Mund auf und sagt, Herr Jesus, ich kenne dich nicht. Aber du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Und ich mache jetzt meine Herzenstür weit, weit auf. Komm in mein Herz und mach hinter dir die Türe wieder zu. Das war's. Seit der Sekunde war der frei von Alkohol. Es hat ihm kein Mensch sagen müssen, das Trinken schadet dir. Der Herr hat ihn erlöst von einer Sekunde auf die andere. Und wenn du Probleme hast, der Herr ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern der Herr ist auch unser Problemlöser. Der Herr erlöst dich auch von deinem schlechten Gewissen. Die Pharisäer kommen zu Jesus. Meister, wir haben diese Frau erwischt beim Ehebruch. Mose sagt, sie soll gesteinigt werden. Was aber sagst du? Was macht Jesus? Er sagt keinen Ton. Oftmals werden wir angeklagt von den verschiedensten Seiten. Und dann meinen wir, müssen uns irgendwo rechtfertigen. Das Wort Gottes sagt, wenn ihr stille bliebet, dann würde euch geholfen. Jesus sagte keinen Ton, sondern er bückt sich und er schrieb was auf die Erde. Ich habe über Jahre studiert, was schrieb Jesus auf die Erde. Weil Johannes 8 sagt es nicht. Und da habe ich eine Stelle gefunden im alten Bund, prophetisch für den neuen Bund. Ich habe mit meinem Volk geredet, aber sie wollen nicht auf mich hören. Deswegen habe ich ihre Schuld in den Sand geschrieben. Vielleicht war es nur ein Wort. Schuldig. Der Älteste von den Pharisäern, weißt du, hat vielleicht etwas gehabt, was er noch nie gehabt hat, eine Vision. Er sah vielleicht die 10 Gebote. Er liest das erste Gebot, schuldig. Gebot 2, schuldig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, schuldig, schuldig, schuldig. Er musste rausgehen, neben diesem Jesus, der sündlos war. Vielleicht der zweite Pharisäer erinnert sich dran, in einer lauen Maiennacht habe ich genau die Sünde begangen, was ich jetzt der Frau vorwirf. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Der Frau konnte nichts Besseres passieren, als dass sie die genau vor Jesus hingeworfen haben. Dir kann nichts Besseres passieren, als wenn du mit deinen ganzen Lasten, mit deinem ganzen Klumpatsch, mit allem, was dich bedrückt, wenn du direkt zu Jesus kommst. Ich war mal auf der Schwäbischen Alb unterwegs und da war ich bei einer alten Bäuerin und ich habe mit ihr geredet drüber, auch die Sorgen, die wir haben, auch als Gotteskinder. Und dann sagt sie, Willi, ich habe für dich einen Tipp. Nimm deine Sorgen und dann werfe deine Sorgen ans Kreuz Jesu, so lange, bis sie daran kleben bleiben. Und das will ich euch sagen, komm doch zu Jesus. Trag doch nicht selber deine Lasten, sondern heute ist die Möglichkeit, einen komplett neuen Anfang zu machen mit Jesus. Auch wenn du zurückgefallen bist, heute darfst du zurückkommen. Christen enttäuschen, Christus enttäuscht nicht. Ihr Lieben, ich kam zum Rauchen ins Neue Testament. Geschmacklich hat sich nichts verändert. Und dann lese ich Matthäus Kapitel 5, bevor ich rauchen wollte. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und an dem Tag habe ich keine Bibel geraucht. Ich habe mir Gedanken gemacht, wozu braucht man Salz? Zum Würzen. Das heißt, du lädst mich zum Essen ein. Ich freue mich schon drauf. Aber du merkst, an der Suppe, die schmeckt noch fad. Dann machst du eine Prise. Das heißt nichts anderes. Wir sollen als Gotteskinder ein guter Geschmack sein für die anderen. Nicht, Friedel, wenn ich dich sehe, mir kommt hoch. Du musst ein guter Geschmack sein. Wir Gotteskinder müssen einander ein guter Geschmack sein. Wir Gotteskinder müssen füreinander in den Riss treten. Wir Gotteskinder müssen die Türen aufmachen, dass die Fremden kommen. Ich habe es erzählt, im Bauma, da habe ich einen Gottesdienst gemacht und auf einmal geht die Tür auf und es kommt ein Landstreicher rein. Der hat gestunken wie Bock. Alkoholisiert. Und da kommt er so rein, weißt du, und legt sich vorne hin. Der Gemeindeleiter wollte ihn raustun. Sag ich, lass den Jungen liegen. Gibt's was Schöneres, als in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu schlafen? 4 Wochen später hat er sein Leben Jesus gegeben. Der Herr schickt uns die Leute hier rein. Wir sind hier kein Privatclub. Das Wort Gottes sagt, geht an die Hecken und Zäune. Ich habe oben auf St. Pauli einen Kiezgottesdienst gemacht. Ihr Lieben, ich betreue nebenher in Stuttgart ein Hoffnungshaus. Die kümmern sich um Prostituierte. Die kümmern sich um Frauen und Männer, die auf der Straße anschaffen müssen. Das sind gläubige Leute. Und ich sag euch, da war eine alte Dirne, ehemalige. Auf einmal legt die ihren Kopf an meine Schulter und sagt, du bist halt immer noch mein Willi. Ich sag, wieso? Moment. Oh, sagt sie, dich kenne ich schon 40, 50 Jahre. Sag ich, wieso? Sagt er, weißt du, wenn du immer aus dem Erziehungsheim geflohen bist, dann bist du zu mir gekommen nach Stuttgart. Und ich habe dich vor der Polizei versteckt. Heute ist die Frau gläubig. Ich sage euch, ihr Lieben, diese Arbeit im Hoffnungshaus ist eine wichtige Arbeit. Und ich habe dem Friedel schon angedroht. Wir haben zwei Häuschen da, gell? Hinten und beim Kiosk. Ich habe auch zwei Häuschen hingestellt. Wenn ihr da die Arbeit unterstützen wollt, die leben nur von Spenden. Herzlichen, herzlichen Dank im Namen vom Hoffnungshaus. Ihr Lieben, und jetzt möchte ich noch, warum hat Jesus nicht geworfen? Jesus war verpflichtet, weil damals war noch der alte Bund. Jesus war verpflichtet, einen Stein zu nehmen und in das Gesicht der Frau zu schmeißen. Warum hat er es nicht gemacht? Wisst ihr, als Jesus das mit der Frau erlebte, war er schon unterwegs, um diese Sünde ans Kreuz zu tragen. Ihr Lieben, wir ahnen nicht, was Jesus für uns getan hat. Weißt du, was Jesus für dich getan hat? Der hat deinen Ehebruch ans Kreuz getragen. Der hat deine Lieblosigkeit ans Kreuz getragen. Der hat den Raub ans Kreuz getragen. Meine ganzen 148 Delikte hat er ans Kreuz getragen. Der hat komplett alle Sünde, die es auf der Welt gibt, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, die hat er ans Kreuz getragen. Und ich sage euch, ihr Lieben, und als alle Sünde auf ihm lag, in dem Moment war er der Einsamste unter den Einsamen. Denn er schaute nach seinem Vater. Das war die einzige Rettung. Was hat er gesagt im Garten Gethsemane? Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und jetzt ist die ganze Sünde liegt auf Jesus. Und er sucht den Kontakt zu seinem Vater. Und was sagt er? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ich sage euch, ihr Lieben, der lebendige Gott kann keine Sünde sehen. Deswegen komm doch heute und ins Kreuz. Komm heute zu Jesus und lad ab. Und ich kann dir versprechen, du gehst als befreiter, gereinigter Mensch nach Hause. Ich will dir Mut machen. Ich will einfach sagen, das, was Jesus mit mir getan hat, das kann er auch mit dir machen. Wenn mir einer gesagt hätte, ich würde einmal predigen, den hätte ich totgeschlagen für die Frechheit. Und heute habe ich nur eines im Sinn. Ich will den Namen Jesu groß machen. Denn an Jesus Christus kommen wir nicht vorbei. Am 12. September 1983 stand ich vor einer Entscheidung. Will ich so weiterleben wie bisher? Mord und Totschlag, Raub, Schlägereien. Irgendwann stechen sie mich ab und hängen sie mich auf. Oder will ich mein Leben verändern? Auch vielleicht mal Schule machen oder irgendwas. Dann wusste ich, wenn ich mein Leben verändern will, dann komme ich an Jesus nicht vorbei. Und am 12. September 1983 um 11.06 Uhr habe ich eine klare Entscheidung getroffen für Jesus. Vielleicht nur noch was Kleines erzählen. Ich habe die Bibel geraucht. Und irgendwann las ich von Mose. Er hat doch die Tafeln zerdeppert, gell? Und dann mussten neue Tafeln gemacht werden. Und ich habe meine Schreibmaschine genommen. Sag's euch, ihr Lieben, es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Ich habe meine Schreibmaschine genommen und habe die komplette Bibel mit der Schreibmaschine abgeschrieben. Ich wollte ihm einfach sein Wort zurückgeben. Komm, bitte, bitte, komm zu Jesus. Ich verspreche dir, dein Leben verändert sich. Wenn ihr Geschwister untereinander einen Disput habt, geht heute nicht raus, bevor ihr nicht auf die Knie gegangen seid. Bringt es miteinander in Ordnung. Damals, als der Kain seinen Bruder erschlagen hat, dann fragt Gott Kain, wo ist denn sein Bruder Abel? Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Sollte er was sagen? Du bist der Hüter von deinem Bruder. Du bist der Hüter von deiner Schwester. Und wir müssen einander so lange im Gebet tragen, bis der andere wieder selbstständig gehen kann. Wenn der Fridolin, wenn der nicht mehr kann, seid ihr als Gemeinde mit vor dem Thronsaal Gottes und sagt, Herr, du siehst, der Frieder kann momentan nicht. Aber Herr, stärke ihn. Wenn du Probleme hast, wir haben hier ein Seelsorgeteam. Komm. Jesus sagt einfach, komm, ich bin da. Der Herr soll euch reichlich, reichlich segnen. Amen.
Es gibt ein Evangelium, das aus Papier ist. Das kann man auch rauchen. Aber dann gibt es auch ein Evangelium, das sehen wir in Männern und Frauen. Soeben haben wir ein geschriebenes Evangelium gesehen und gehört. Eine lebendige Geschichte, die Gott mit einem Menschen macht, den wir niemals erwählt hätten. Spürt ihr etwas von dieser verändernden Kraft vom Evangelium? In diesem Mann haben wir das gesehen und gehört. Und die Bibel sagt, es ist für jeden. Du hast deine eigene Geschichte. Du hast dein eigenes Leben. Die ist anders. Das Gleiche ist, wir sind getrennt von Gott, wenn wir Jesus nicht als unseren Retter annehmen. Das Gleiche für jeden Menschen, ob reich, arm, ob im Knast gewesen oder sich durchs Leben gemogelt. Und hier ist die Möglichkeit, heute Morgen dein Leben zu ordnen. Und es ist gut, wenn du einen Schritt machst, wenn du nicht einfach das nur für dich machst. Es ist eine Hilfe. So, wir haben Leute, die angeschrieben sind, die auch hinten und da auf der Seite sind. Ganz hinten ist auch Wilhelm und bereit, mit dir zu beten, dass du dich von Herzen bekehrst. Das musst du selber, das machen wir nicht für dich. Aber wir helfen, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt und du eine neue Schöpfung werden kannst. Bevor wir miteinander feiern und essen und Freude haben aneinander und an Gott, lasst uns doch diese Entscheidung tun. Wenn wir ein Lied singen, danke vielmal, dann ist dieser Moment da, wo du sagst, ich will. Dann verlass den Platz, wo du hast. Such dir einen Mann oder Frau. Oder wenn du ein Christ kennst hier und das Vertrauen hast und sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben, bitte hilf mir dabei. Dann darfst du das auch tun. Lasst uns doch aufstehen miteinander. Jesus, du hast diese Frau geliebt. Und darum das Gesetz des Steins nicht angewendet, weil du selbst die Schuld getragen und Lösung geschaffen. Du hast gesagt, geh hin, sündige nicht mehr. Wir sind hier und wir bitten dich, rette uns, erlöse uns. Lass heute Morgen unsere Schuld abfallen, wie Säcke, die man abschneidet, Lasten, die gelöst werden. Bitte rufe uns mit Namen. Nur du kannst rufen, nur du kannst retten. Wir bitten, Heiliger Geist, dass du das tust in deiner Dringlichkeit heute Morgen, dass wir das Heil sehen. Und die Rettung empfangen. Danke, Jesus. Lasst uns zu Jesus kommen und ihn auch anbeten. Für diese Zeit des Worships herzlichen Dank.